Nerd hört. Der MINT-Podcast. Mit Sandra und Rolf.
Ja, Thema Halloween. Wo kommt der Name Halloween eigentlich her?
Rolfs Halloween.
Der Ursprung stammt nämlich bei einem keltischen Fest namens Samhain. Man spricht es wahrscheinlich völlig anders aus.
Okay.
Aber es ist ein keltisches Fest, was dazu dient, den Übergang vom Sommer in den Winter zu kriegen. Also es ist quasi das Ende des Sommers und damit auch das Ende des keltischen Jahres zu dem Zeitpunkt.
Okay.
Damit haben sie eben das neue Jahr und die Ernte gefeiert. In deren Vorstellung war es so, dass man an diesem Tag einen besonders starken Kontakt zum Reich der Toten hatte. In deren Mythologie war es so, dass die Geister der Toten zu den Lebenden kommen und die suchen, die im nächsten Jahr sterben sollen.
Oh.
Und daraufhin hatten die so viel Angst, dass die im Laufe der Jahre angefangen haben, sich zu kostümieren, um die Geister auszutricksen, sodass die nicht merken, dass das Lebendige sind. Sodass sie quasi nicht verfluchen können.
Okay.
Ja. Gleichzeitig haben sie eben auch große Feuer gemacht, die zur Abschreckung dienten. Oder haben kleine Gaben vor die Häuser gelegt, zur Besänftigung oder auch auf die Gräber. Seit dem 9. Jahrhundert bezeichnet die Kirche das Ganze als All Hallows Eve. Das Ganze wurde dann von den Iren im 19. Jahrhundert nach Amerika gebracht, wo sich dann dieser Tag etabliert hat. Im Prinzip übersetzt ist All Hallows einfach alle Heiligen, wie wir es eben auch kennen. Und der Abend davor ist All Hallows Evening und die Kurzform davon ist Halloween.
Das heißt, die haben sich verkleidet, um wie tot auszusehen.
Genau.
Ja? Nicht einfach wie jemand anders nach dem Motto, dann erwischt doch meinen Nachbarn, sondern...
naja, vielleicht auch, wenn man den nicht mochte, das schwer belegbar aus dem 9. Jahrhundert.
Okay.
Aber
cool.
Ja.
Deshalb der Totenkult.
Deswegen der Totenkult. Und deswegen wird ja auch heute noch an Allerheiligen zum Beispiel in Mexiko der Tag des Todes gefeiert.
Oh ja, das stimmt. Das stimmt. Und die Gaben, die vor die Tür gelegt wurden, ist dann umgewandelt worden irgendwann in Süßes oder Saures.
Genau, richtig. Das ist ja dieses quasi das Erschrecken und dann quasi das Besänftigen der Kinder, könnte man so deuten. Genau. Ursprung der Kürbislaterne. Basiert auf einem Märchen, nicht wirklich, sagen wir mal einer Sage, von Jack dem Trunkenbold, der den Teufel immer wieder abends vor Heiligabend ausgetrickst hat, mit verschiedenen Weisen. Da gab es mehrere Sachen, sodass er nach dem Tod nicht in die Hölle kommen muss.
Okay.
Dann ist aber irgendwann halt gestorben. Und weil er so sündhaft gelebt hat, durfte er nicht in den Himmel. Er durfte aber auch nicht in die Hölle, weil er da den Deal mit dem Teufel gemacht hat. Deswegen wurde er dazu verdammt, auf ewig zwischen den Welten hin und her zu wandern. Und weil der Teufel so Mitleid mit ihm hatte, hat er ihm eine ausgehöhlte Rübe gegeben mit einem leuchtenden Stück Kohle aus der Hölle, was nicht erlischt.
Okay.
Und zu dem Zeitpunkt war eben auch die Rübe ein Grundnahrungsmittel und hat sich eben auch dazu geeignet, die auszuhöhlen. Und die wurde da schon als Festtagslaternen genutzt. Und irische Einwanderer haben dann diese Tradition mit in die USA gebracht. Da aber Rüben nicht so geläufig sind, haben sie halt Kürbisse genommen und die sind auch einfacher auszuhöhlen. Und deswegen gibt es die Halloween-Kürbisse heute und werden auch im Englischen Jack-O-Lantern genannt.
Oh, cool. Ein Kürbis ist auch so viel hübscher als eine Rübe.
Ja, oder? Also, wieso steht denn der Spitzhut sinnbildlich für die Hexe? Hast du eine Idee?
Ich habe nicht den geringsten Schimmer.
Ich hatte es auch nicht. Besonders wenn man sich mal alte Abbildungen von Hexen anguckt, tragen die halt nie Spitzhüte. Da gibt es tatsächlich nur eine Theorie, die mir aber ganz gut gefallen hat. Bierbrauen war seit Jahrtausenden eine Professur, die Frauen gemacht haben.
Hört.
Ja, genau. In Europa war das eben bis zum Ende des Mittelalters, gehörten eben Backen und Brauen zu hausfräulichen Pflichten. Und Frauen, die das gemacht haben, nannte man sogenannte Alewives. die in großen Kesseln Bier brauten. Mhm. Und damit nach außen deutlich wurde, dass die in dem Haus Bier verkaufen, haben die einen sogenannten Ale Stake am Haus befestigt. Das ist ein Stock, wo unten dran eine Art Girlande oder Busch war, was manchmal ein bisschen wie ein Besen aussah.
Ja, ja.
So konnte man das so ein bisschen interpretieren. Und wenn die auf dem Markt zum Beispiel ihr Getränk verkauft haben, hatten die Alewives große, schwarze, spitz zulaufende Hüte, damit die in der Menge besser gesehen werden.
Ah.
Irgendwann gab es dann den Punkt, ab dem Zeitpunkt der Industrialisierung, wenn dann Bierbrauen in Fabriken gemacht wurde, war das Bild der Frau, die sich zu Hause was dazu verdient, relativ schlecht und als Laster gesehen. Und in dem Kontext war dann die Beleidigung Hexe nicht unüblich.
Okay, okay.
Und das ist so eine Theorie, die ich finde ich relativ valide finde. Also das könnte ich mir vorstellen, dass man da wirklich das Bild geprägt hat.
Unbedingt. Vor allem, ich denke sofort an alle Harry Potter Fans, sofort an das Schild vom tropfenden Kessel.
Genau.
Was im Übrigen an meiner Hintertür hängt. Aber da haben wir eben die Hexe mit dem Hut, die im Kessel rührt.
Richtig, ja? Genau. Und eben auch dieser Kessel, das ist ja auch mal, es wurde in großen Kesseln, wurde eben auch das Bier gebraut. Das heißt, wir haben den Spitzhut, den Kessel, den Besen, wir haben halt alles dabei. Irgendwie so, es ist halt eine relativ runde Theorie, deswegen würde ich die erstmal als valide einstufen.
Total. Ja. Auf jeden Fall klingt sie nett.
Ja, finde ich auch.
Super.
Das heißt, es resultiert daraus, das Bild der Hexe heutzutage aus der Macht der Industrialisierung, die sich gegen das Bild der Frau, die sich zu Hause was dazu verdient, wehrt.
Ja.
Cool.
Typisch Männerwelt.
Moment mal, typisch Industrialisierung. Vorher war alles besser.
Ich sag nur, Frauen sind die Bierbrauerinnen. So.
Ja.
Sehr gut.
Ja, liebe Sandra, Thema Angst. Was macht dir Angst?
Was macht mir Angst?
Ja, sag mal.
Boah, also richtig Angst macht mir, wenn ich mir vorstelle, dass Emma irgendwas passieren könnte.
Mhm.
Also da habe ich richtig Panik.
Mhm. Interessant, es gibt nämlich eine Statistik, wurde erhoben, was den Leuten am meisten Angst macht. Und du hast direkt Platz Nummer 1 getroffen,
oh,
eine geliebte Person zu verlieren.
Ja.
Platz 2 ist, krank zu werden.
Okay, ja.
Und hast du eine Idee, was Platz 3 sein könnte?
Geld zu verlieren.
Nee.
Keine
Ahnung. Viel schlimmer für sämtliche Studenten.
Für sämtliche Studenten? Ja. Prüfungsangst.
Durch eine Prüfung zu fallen. Das ist die drittgrößte Angst, die der Mensch mit sich bringt.
Ja, irre.
Aber wir wollen natürlich nicht nur von Angst sprechen in der Grundlage, denn wir brauchen natürlich auch Sachen, die uns Angst machen. Und da ist natürlich auch ein wesentlicher Faktor der Faktor Grusel.
Mhm.
Und Grusel setzt sich aus unterschiedlichen Sachen zusammen. Das kann zum Beispiel Ekel sein, wenn wir irgendwas super eklig finden. Kann uns das echt gruseln?
Ja, das kann ich mir sofort vorstellen, ja.
Dann natürlich Horror, wenn irgendwas etwas Übernatürliches passiert. So, man kennt das ja auch ab und zu mal. Da fällt da irgendwie eine Tür zu.
Ja.
Oder Alexa redet im Nebenraum plötzlich mit dir und denkst du, ich habe nichts gesagt, hör auf damit.
Oh ja, ja.
Und eine dritte Variante ist Terror. Also zum Beispiel, jemand ist hinter dir und du weißt das, aber du traust dich nicht, dich umzudrehen.
Und die Schritte sind genauso schnell wie deine und du wirst schneller und derjenige
zum Beispiel
wird auch schneller. Oh,
genau
oh, gruselig.
Das.
Ja.
Genau das ist Terror.
Das ist Stalker-Phänomen auch.
Ja,
ne?
Richtig. Also wir können zusammenfassen, gruselig ist es, wenn etwas mysteriös ist, unbekannt und wir eben auch nicht wissen, ob davon eine Gefahr ausgeht. Also wir selber können das nicht entscheiden.
Okay, ja.
Und das ist so ein ganz, ganz interessantes Ding. Also gerade wenn wir jetzt zum Beispiel, wir gehen durch ein leeres, verlassenes Haus. Das ist ein leeres, verlassenes Haus. Na und? Da ist ja in der Theorie erstmal nix.
Vielleicht spukt's ja.
Vielleicht spukt's ja. Oder da wartet einer um die Ecke.
Boah, ich kann mich sehr gut erinnern, wenn ich während meiner Doktorarbeit wirklich nachts noch im Labor war, alleine.
Mhm.
Und denn du hast ja tausende von Kühlschränken, Gefrierschränke, Gott weiß was für Gerätschaften, die an sind. Und also so ein Labor lebt nachts, ja?
Ja.
Das war echt gruselig, ja? Kann ich verstehen.
Wenn wir nicht entscheiden können, ob es uns Angst macht, ist eben auch ein ganz wichtiges Thema. Das ist das Thema Masken zum Beispiel.
Mhm.
Warum haben Menschen so Angst vor Masken? Mhm. Und da haben Studien ergeben, dass es nicht die Masken selber sind, die einem Angst machen, sondern man weiß nicht, was sich darunter verbirgt.
Ja,
du hast einen Verlust dieses sozialen Vertrauens, weil du nicht einschätzen kannst, ist der jetzt nett, wirkt der nett, wie ist die Mimik des Gegenübers, du kannst nichts davon einschätzen.
Ja.
Und das ist eben auch einer dieser Faktoren, warum Clowns teilweise wirklich für viele Leute beängstigend sind.
Boah, ich hasse Clowns. Ja. Oh, gruselig. Clowns wurden ja aber auch so richtig zum Gruselfaktor hochstilisiert über Hollywood.
Ja, das stimmt. Über S.
Über S, genau.
Für uns ist eben auch diese Abweichung häufig sehr gruselig. Also wenn wir kleine Nuancierungen haben, das kann zum Beispiel sein, du kommst, denke ich, habe ich so irgendwie so ein bisschen dran gedacht an DDR, Stasi-Zeiten.
Mhm.
Du kommst in deine Wohnung und eine Kleinigkeit ist anders, als du die Wohnung verlassen hast. Ich sag mal, der Stuhl steht ein bisschen gedreht.
Und du bist dir sicher,
genau,
dass das vorher anders stand und es war richtig, niemand in deiner Wohnung.
Genau.
Oh ja, gruselig.
Genau das, diese Abweichung. Da war auch ein sehr schönes Beispiel, was ich da gefunden habe. Da hat jemand aus einer guten, freundlichen Intention heraus einen Roboter entwickelt, der ein Lied singen sollte für Kinder.
Okay.
Aber der sah halt nicht wie ein Roboter aus, sondern wie ein Mensch. Also er war sehr menschenähnlich gestaltet, aber man konnte es leider immer noch sehr gut davon unterscheiden.
Ja.
Aber dadurch, dass so wenig Unterschied zu einem Menschen war, hat es das für den Menschen wieder gruselig gemacht.
Okay, ja.
Weil ich meine, wenn du einfach nur einen Roboter siehst, ja, ist halt ein Roboter.
Ja.
Aber
ja,
wenn das so ein Roboter ist, der genau aussieht wie ein Mensch, aber so ein ganz, vielleicht ein ganz blasses Gesicht hat. Ich würde mich sofort einnässen, ich sag, wie es ist. Also.
Ja, okay.
Das wäre ein wirklich kritisches Thema, glaube ich.
Ja, ja. Also eigentlich hat Angst, wenn ich mir das so anhöre, grundsätzlich was mit Kontrollverlust zu tun. Ja,
mit Abweichung von Bekanntem, du weißt nicht, was passieren könnte, du hast es halt nicht in der Hand. Genau wie du sagst, Kontrollverlust, ja. Jetzt ist natürlich noch interessant, was passiert denn mit uns, wenn wir Angst haben? Gerade wenn wir jetzt auch mal auf das Biologische eingehen.
Wir schlottern auf jeden Fall.
Ja, das ist selbstverständlich. Wenn wir es jetzt mal aufs Gehirn beziehen, aktiviert das ein Zentrum im Stammhirn. Und da sind wir in dem Moment noch relativ begrenzt, weil wir natürlich instinktiv handeln. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir fliehen, wir kämpfen oder wir erstarren.
Adrenalin pur.
Genau. Wenn nämlich die Nebennieren Adrenalin und Noradrenalin ausschenken, dann haben wir eine stärkere Leistungsbereitschaft im Körper, unser Blutzuckerspiegel steigt an und dadurch haben wir mehr Kraft. Wir haben mehr Energie, wir sind spontaner, wir können besser entscheiden. Unser Gehirn funktioniert im Prinzip schneller. Das geht auch damit einher, dass die Großhirnrinde aktiviert wird und unsere Sinne werden geschärft.
Mhm.
Wir nehmen unsere Umgebung viel gezielter wahr. Wir hören genau, wenn wir jetzt durch das verlassene Haus nochmal laufen, hören wir ganz genau, wenn drei Räume weiter hinten eine Holzdiele knarrt. Das kriegen wir viel besser mit als vorher.
Okay, Sinne geschärft.
Absolut. Wenn wir dann aber merken, wir gehen jetzt mal von dem Klassiker, ein Gebüsch raschelt aus.
Ja.
Und da kommt ein gefährliches Häschen raus.
Oh Gott, ja. Wow.
Oh nein. Und wir in dem Moment dann die Entspannung erfahren, haben wir natürlich eine unglaubliche Endorphinausschüttung, weil wir einfach so befreit sind von diesem Moment, dass wir merken, es war alles nur Panikmache. Da ist ja gar nichts.
Aber ganz ehrlich, ganz kurz, das wirft ein ganz anderes Licht auf Superhelden.
Okay, warum?
Das sind im Prinzip doch dann alles Endorphin-Junkies, die eigentlich die totalen Hosenschisser sind. So mit mit besseren Supersinn.
Eigentlich schon, ne? Ja, du hast völlig recht. Das ist ja voll der Quatsch.
Ja.
Ja gut, wenn man sich so manchmal auch das Kostüm von Superman anguckt, ja, das ist schon.
Okay, ja, also, gruselig, stimmt.
Ja, wirklich. Aber genau das erklärt, warum Leute gerne Horrorfilme gucken.
Ja, okay.
Weil die wollen dieses auf Anspannung folgt Entspannung, Endorphin-Ausschüttungs-Hormon-Cocktail-Ding. Da haben die richtig Bock drauf. Das ist das, was die positiv daraus ziehen.
Okay.
Aber jetzt gibt's natürlich auch Menschen, die können damit überhaupt nichts anfangen. Die sind nicht in der Lage, Horrorfilme zu gucken, weil die einfach, die haben wirklich einfach sehr, sehr viel Angst und können das nicht als Entertainment genießen.
Ja.
Und da gibt es eine interessante Grundlage, nämlich die kindliche Bindungstheorie.
Okay.
Da geht man nämlich so ein bisschen davon aus, wenn Kinder in ihrer Kindheit nicht in der Lage sind, ein Urvertrauen zu entwickeln zu ihren Bindungspartnern, kann das dafür sorgen, dass sie sich zukünftig Ängsten und Herausforderungen weniger stellen können, weil sie eine nicht so gute Resilienz aufgebaut haben. Sie können also schlechter mit Stresssituationen umgehen. Und deswegen, wenn sie natürlich einen Horrorfilm gucken müssen, ist das immer wieder ein Punkt, wo sie sich Ängsten stellen müssen. Und wenn die natürlich dabei nicht damit richtig umgehen können, ist das natürlich eine Problematik.
Okay.
Und wer sich dazu gerne noch was durchlesen möchte, da packen wir eine Buchempfehlung in unseren Blog hinein. Das Buch Bindungstheorie nach John Bowlby.
Okay, manchmal. Manchmal ist es aber auch wirklich einfach nur ein Trauma.
Ja, das kommt, hör mir auf. Ja.
Ich habe da eine Insider-Geschichte.
Und ich habe auch gleich an.
Die große Schwester meiner Frau war 12 Jahre alt und wollte unbedingt Friedhof der Kuscheltiere gucken.
Okay.
Traute sich das mit 12, aber nicht alleine.
Ja.
Und was hat sie gemacht? Sie hat einfach ihre 6 Jahre jüngere Schwester genommen und hat sie gezwungen, mit ihr diesen Film
zu gucken. Total nachvollziehbar, finde ich. Ja.
Seitdem hasst meine Frau Horrorfilme.
Ja, so wird man gebrandmarkt.
Genau.
Ich hatte auch meine Zeit. Das ist sogar jetzt auch so eine wahre Begebenheitsgeschichte. Also es ist wirklich jetzt mysteriös, war wirklich gruselig.
Okay.
Da war ich mit meiner Cousine, die waren zu dem Zeitpunkt lange in einer freien Kirche. Und dann war das quasi fertig, Kaffee trinken. Und wir sind dann, das war direkt an so einem Waldstück und dann sind wir da hoch. Und dann sind wir so ein Waldstück lang gelaufen und da war eine Holzhütte. Die war im Prinzip direkt an der Straße erreichbar. Aber da war eine Holzhütte, die auch so verbarrikadiert war. Und dann gucke ich da oben hin. Und dann steht mein Nachname oben auf der Holzhütte.
Okay.
Und es war so merkwürdig. Also, aber erstmal natürlich nichts dabei gedacht. Dann sind wir weitergegangen. Und sind wir an der Hauptstraße dann auch wieder gegangen. Und da waren ganz viele Autohäuser. Und wir haben uns immer wieder umgedreht. Und wir waren uns felsenfest sicher, dass uns jemand verfolgt. Felsenfest. Da war wirklich immer jemand, der hat sich hinter den Autos versteckt. Ja, ganz genau. Das war richtig gruselig mit 9.
Oh je.
Aber das war schon. Uiuiui.
Ich würde sagen, nächstes Jahr Halloween-Ausflug.
Ja, wegen mir gerne. Dann verkleiden wir uns als Holzhütten.
Ab zur Holzhütte.
Ja, guter Plan.